Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 19. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Nachmittag, Frau Kneißl.
Ja, auch Ihnen einen angenehmen Nachmittag, lieber Flavio von Witzleben, und einen herzlichen Gruß aus St. Petersburg an alle, die uns hören.
Ja, Frau Kneißl, es ist schon wieder eine Woche vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Wie geht's denn bei Ihnen so drüben in St. Petersburg? Wie ist die Lage? Wie laufen Ihre Projekte? Und wie eisig gestaltet sich bisher der Winter bei Ihnen da drüber?
Vielleicht habe ich wirklich Glück, aber bislang ist das Dostojewski-Wetter noch nicht wirklich eingetroffen. Dieses Dostojewski-Wetter soll aus Erzählungen, ich habe es noch nicht wirklich selbst erlebt, aus starkem Wind und Schneeregen und düsterem Himmel. Also Dostojewski war ja selbst in seinen Werken nicht unbedingt ein Frohgeist. Und dieses Wetter wird eben mit ihm in Verbindung gebracht. Aber heute war Puschkin-Wetter. Es gibt einen wunderschönen Satz aus einem Gedicht von Alexander Puschkin. Auf Russisch ist es «Morosi sonce kakoye dien studesne», also Frost und Sonne, ein wunderbarer Tag. Und das ist der Beginn eines Gedichtes. Und heute war ein frostiger Tag, aber mit herrlich blauem Himmel, windstill. Und das ist immer so die Ausnahme hier an der Küste. Aber dann wird die Silhouette der wunderbaren Stadt einfach in ein ganz bezauberndes Licht getaucht. Und selbst Stau stehen ist hier nicht so problematisch. Also vor unserem Gespräch stand ich eine Stunde im Stau nach einem Termin. Aber es ist einfach schön, diese goldenen Kuppeln, die herrlichen Parkanlagen, die auch jetzt, wenn die Blätter sind fast alle schon herunter. Aber es war einfach heute so ein ganz besonderes Licht. Und die Woche verlief glücklicherweise wirklich gut. Ich hatte ja letzten Samstag sehr kurzfristig einen kleinen chirurgischen Eingriff, und es war glücklicherweise wirklich alles lief wie am Schnürchen. Also es wurden mir Metallplatten aus einem Knöchel entfernt, die sich in Bewegung gesetzt hatten. Und nach einem Bruch vor 2,5 Jahren. Und ich bekam, das ist, wenn man das deutschen Österreichern erzählt, dann das große Staunen, ich bekam innerhalb von 3 Tagen einen Operationstermin, und das konnte am Samstag gemacht werden. Das heißt, ich war am Wochenende auf der Universitätsklinik, ein öffentliches Spital. Ich kann mich erinnern, in den Kommentaren, die wir letzte Woche sahen, da meinten noch einige, naja, das ist für Otto-Normalverbraucher alles nicht erschwinglich, ist es. Ich war also in einem ganz normalen allgemeinen Krankenhaus. Und anders als in Österreich, wo man selbst für Schmerzpatienten, selbst für Kinder, die eine dringende Mandeloperation brauchen, mittlerweile monatelang auf eine Warteliste kommt, ist das hier im öffentlichen Gesundheitswesen, und ich bin ganz normal versichert über die Universität, als Universitätsangestellte, habe keine Zusatzversicherungen, und das alles ist möglich. Und es funktionierte reibungslos. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt, aber ich war wirklich beeindruckt von den Voruntersuchungen, die für eine Vollnarkose gemacht werden. Und ich war nur am Wochenende in der Klinik, kam nach Hause und kann glücklicherweise problemlos gehen und erstmals seit einiger Zeit wirklich schmerzfrei gehen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und habe diese Woche genützt, um einmal meine Manuskript Requiem für Europa, das mittlerweile in aller Munde ist, weil alle wissen, ich schreibe, nur ich habe seit dem Juli keine Seite mehr zu Papier gebracht, und habe jetzt diese Tage genützt, da ich ein bisschen leiser treten musste, im wahrsten Sinne des Wortes, um eben am Manuskript zu arbeiten, und will es in den nächsten 3 Tagen wirklich so weit finalisieren, dass ich es dann dem Lektor geben kann. Und ansonsten ist glücklicherweise hier im Büro, Stimmung ist sehr, sehr angenehm. Wir haben jetzt 4 Studentinnen, die mithelfen. Wir haben bislang nicht wirklich den Office Manager gefunden, den wir uns erwarten, aber die 4 jungen Damen teilen sich die Arbeit auch auf, und jeder legt Hand an. Und wir haben uns das Büro mittlerweile sehr angenehm eingerichtet. Also Hunde dürfen ja mit. Das ist fast Wohnzimmerstimmung.
Das heißt, höre ich das richtig aus? Ihre alte Heimat Österreich, die vermissen Sie nicht mehr wirklich, oder Frau Kness?
Es reicht wirklich ein Blick, ein Online-Blick, wie das nett heißt, in die Berichterstattung. Aber das ging mir im Libanon schon so. Im Libanon habe ich ja keinen wirklich angenehmen Alltag gehabt, aber selbst dort habe ich Österreich nicht vermisst. Ich habe Europa vermisst, als ich im Libanon lebte. Hier habe ich Europa. Und es ist so viel passiert. Ich würde sagen, es ist zu viel passiert. Sowohl auf zwischenmenschlicher Ebene als auch eben seitens der Politik. Es waren ja nicht nur die Journalisten, ja, ich würde das jetzt nicht denen nur den schwarzen Peter zuschieben, sondern man hat mir einen Garaus gemacht, eben auch im Dorf. Und damit bin ich eigentlich recht, also es war ein Bruch. Und ich will jetzt auch gar nicht zurückdenken. Ich tue das weder im Zorn noch mit Wehmut noch sonst wie, sondern ich bin hier mit so vielen Aufgaben konfrontiert, die meine ganze Kraft brauchen, dass ich eigentlich wirklich nur im Hier und Jetzt sein will. Und das war an sich immer meine Lebenseinstellung. Es bringt ja nichts drüber, jetzt Trübsal zu blasen. Das habe ich in Momenten der Verzweiflung gemacht, aber das war damals nicht einmal Trübsal, das war eher eine Schockstimmung, die ich hatte. Und wie gesagt, ein Online-Blick nach Österreich, egal ob das jetzt die großen Boulevards sind oder was auch immer, es ist ich blicke mit Staunen auf das, was sich abspielt. Beispiel, ja, nur Beispiel dieser Prozess, der ja auch Deutschland, die deutschen Baustellen betrifft, um den Herrn René Benko, seines Zeichens Immobilienwunderkind, wurde so hoch gelobt. Österreichischer als dieser Skandal geht es kaum. Also da ist wirklich das Who is Who der österreichischen Politik drin verwoben. Wesentlicher Miteigentümer dieses Immobilienimperiums, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Riesenfirma, einer der größten Immobilienkonzerne EU-weit, ist als GmbH mit einem verschachtelten Firmenkomplex, also sieht fast aus wie ein Pyramidenspiel, aufgebaut, gesellschaftsrechtlich, und da haben viele dieser Teilfirmen jahrelang nicht Abschlüsse vorgelegt und haben lieber die Strafe kassiert vom jeweiligen Finanzamt, weil sie keinen Abschluss hatten, weil das kam ihnen offenbar billiger, als wenn man sozusagen wirklich klar offengelegt hätte, wie sieht die gesamte Konzerngruppe aus. Wesentlicher Miteigentümer ist Hans-Peter Haselsteiner, Chef des Straßenbaukonzerns Strabag, an dem viele Jahre lang zu 50% Miteigentümer der russische Self-Made-Millionär, läuft unter dem Titel natürlich, unter dem Titel auch Oligarch, Oleg Deribaska dabei war. Und Strabag, Haselsteiner und damit auch die Gelder von Herrn Deribaska, dem Aluminiumgeschäft sein Geld machte, sind die wesentlichen Sponsoren der österreichischen Oppositionspartei NEOS, die sich auch gerne als die Saubermann-Partei Österreichs präsentieren. NEOS-Partei, die eben auch konsequent auf Russland hinschlagen, aber die eigentlich aus dem Geld finanziert werden, das sozusagen Strabag macht. Und Strabag macht wie die österreichische Raiffeisenbank weiterhin große Gewinne in Russland.
Frau Kneißl, dann lassen Sie uns von Österreich und Russland rüber in den Nahost blicken, denn dort hat sich die kriegerische Situation im Gazastreifen weiter zugespitzt. Die israelischen Streitkräfte haben jetzt diese Woche die Übernahme des Hafens in Gaza verkündet. Dabei hat die Presseabteilung der israelischen Streitkräfte auch behauptet, dass auch der Bereich des Hafens als ziviles Gebiet von der Hamas genutzt wurde. So soll der Hafen als Ausbildungsstätte für Hamas-Seekommandotruppen zur Planung und Durchführung von Terroranschlägen genutzt worden sein. Ja, und unterdessen ist das israelische Militär in der Nacht auf Mittwoch in das Al-Shifa-Spital in Gaza-Stadt vorgerückt. Das ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Man führe dort eine gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Krankenhauses durch, um Hamas-Terroristen aufzuspüren, so hieß es. Ja, und der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros hat den israelischen Einsatz in der Klinik unterdessen scharf verurteilt. Er sagte, Israels militärisches Eindringen in das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ist völlig inakzeptabel. Das sagte Tedros bei einer Pressekonferenz in Genf. Währenddessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen rund um Gaza-Stadt weiter. Martin Griffiths, das ist der britische Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und er ist auch UN-Nothilfe-Koordinator. Er äußerte sich jetzt in einer offiziellen Erklärung zu den jüngsten Ereignissen im Gazastreifen. Er hat dabei wörtlich geschrieben, das Gemetzel im Gazastreifen erreicht täglich neue Dimensionen des Grauens. Die Welt sieht schockiert zu, wie Krankenhäuser unter Beschuss geraten, Frühgeborene sterben und eine ganze Bevölkerung ihrer Lebensgrundlagen beraubt wird. Das darf so nicht weitergehen. Ja, Frau Kneißl, die Vereinten Nationen äußern ihre Sorge über die Situation vor Ort immer eindringlicher. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Lage und wann werden die ersten westlichen Staaten auch mal Kritik am Vorgehen Israels äußern?
Ja, es fehlen uns fast schon die Worte, um dieses Grauen zu beschreiben. Es ist, also mir ist die Sprache teilweise ausgegangen und es ist grotesk, wie beispielsweise auch von israelischer Seite den Hamas als Nazi bezeichnet werden und umgekehrt den Israelis wiederum Nazi-Methoden vorgeworfen werden. Also man kreist immer wieder um den Begriff des Nationalsozialismus, der zweifellos am Beginn dieser ganzen Tragödie steht, weil ohne Holocaust würde es den Staat Israel nicht geben. Und damit ist die viel zitierte europäische Verantwortung wieder bei der Hand. Und gerade wenn man jetzt auf die Aussagen von wichtigen europäischen Politikern wie dem Bundeskanzler Scholz blickt, der also mit versteinerter Miete festhält, dass Israel jedenfalls sich an internationales Recht halten würde, die UNO aber genau das Gegenteil behauptet und ist in gewisser Weise Hüterin all dieser Konventionen und auch Maßstab, dann sieht man natürlich, wie vieles völlig aus dem Ruder geraten ist. Und es sind nicht nur jetzt doppelte Standards, sondern ich würde sagen, man hat überhaupt keine Referenzen mehr. Es sind die normativen Referenzen wie die moralischen Referenzen fast abhanden gekommen. Und es ist ein Gemetzel, das die gesamte Welt in Echtzeit mitverfolgen kann. Nicht nur jetzt durch die Linse eines Kameramannes, wie das noch bei Satelliten-TV-Bildern der Fall war, sondern es sind mittlerweile die Videos von Handykameras, die mitlaufen. Es sind die Bodycams von Soldaten und im Windschatten des Gemetzels im Gazastreifen ist auch ein Gewaltausbruch im sogenannten Westjordanland im Gange, wo mittlerweile die nationalreligiösen Siedler, die von der Likud-Partei, einer der regierenden Parteien, aber es sind noch Koalitionspartner, die noch mehr hinter den Siedlern sozusagen stehen und der Ideologie, die dort quasi freie Hand haben. Und es gab in der Vergangenheit immer wieder arbiträre Erschießungen, also so extrajudicial killings, wie es in der UNO-Sprache heißt. Die wurden dann gerichtlich teilweise aufgearbeitet in Israel. Aber mittlerweile nehmen diese Ermordungen und Vertreibungen so überhand, dass ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie verwaltungsverfahrensmäßig etwas verfolgt werden kann. Also es ist ein massiver Gewaltausbruch im Gange und die UNO steht auf einem verlorenen Posten, wie meines Erachtens nie, schon lange, also vielleicht auch überhaupt nie in den nun bald 80 Jahren ihrer Existenz. Ich erwähne hier noch einmal was ich in einer unserer Gespräche schon betont hatte. Österreich ist neben New York und Genf, also Wien neben New York und Genf, einer der drei Sitze, offiziellen UNO-Amtssitze. Und es ist an sich die Aufgabe eines Amtssitzstaates, auch für die UNO Stellung zu beziehen. Also Ich habe jetzt nie darüber nachgedacht in den letzten 4,5 Jahren, was würde ich tun, wäre ich jetzt noch als Außenministerin tätig, aber ich weiß, wäre ich noch, dann würde ich ebenso täglich meine Stimme erheben, wie dies die UNO-Offiziellen tun und darauf hinweisen, dass UNO-Mitarbeiter nicht zu Hunderten getötet werden können, dass man dazu einen Protest äußern muss. Und die Vorgehensweise der österreichischen Bundesregierung, aber auch vieler anderer Akteure in Österreich erstaunt mich, weil es ist klar, dass jetzt in den USA, New York am Sitz hier eine andere größere politische Linie herrscht. Aber wir haben in den USA und wir haben in der Schweiz eine öffentliche Stimme und eine öffentliche Debatte, die ganz, ganz anders ist als jene in Österreich.
Ja, und bleiben wir mal noch bei der UNO, denn der Weltsicherheitsrat hat jetzt am Mittwoch endlich eine Resolution zum Krieg in Gaza mit der Forderung nach tagelangen Feuerpausen angenommen, nach sehr langem Ringen. Wir hatten auch schon mehrfach darüber in unserem Podcast gesprochen. Frau Kneißl, einigte sich jetzt das UN-Gremium nach bereits 4 Versuchen am Mittwoch in New York auf einen gemeinsamen Beschluss. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich, genauso wie Russland und Großbritannien. 12 der insgesamt 15 Mitgliedstaaten stimmten für die Resolution. Zum Kontext: Resolution des Sicherheitsrates sind völkerrechtlich bindend und können im besten Falle so auch eine Wirkmacht entfalten. Israel werde die Resolution und humanitäre Feuerpausen allerdings ablehnen, solange 239 Geiseln in der Gewalt der Hamas sind. So hieß es noch am gleichen Abend aus dem Außenministerium. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie denn diesen Beschluss? Wie ordnen Sie das ein?
Also es gab mehrere Resolutionsentwürfe, wie Sie bereits erwähnten. 2 davon wurden von Russland eingebracht, ich glaube auch Brasilien. Und jetzt war es relativ kleine, nichtständige Mitglied Malta, also das diesen Resolutionsentwurf eingebracht hat. Und Malta ist ein neutraler Staat, vielleicht neutraler de jure und de facto als Österreich, und hat diesen Resolutionsentwurf eingebracht, in dem eben der Begriff der humanitären Pause und nicht des Ceasefire verwendet wird. Und das war offenbar das Kompromiss Wort, das manches ermöglichte. Die russische Delegation und damit auch die russische Regierung hatten sich bemüht um ein Ceasefire, also eine Waffenruhe. Und eine Waffenruhe sollte dann auch immer dazu genützt werden, um darauf aufbauend eben mehr als jetzt nur Humanitäres zu tun, sondern auch wirklich diese Dynamik zu nutzen, um an einen Verhandlungstisch zurückzukehren. Es war nur die Waffenpause und auch die lehnt eben Israel ab. Aber es gibt hier einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates, auch getragen von den USA, weil die US-Regierung sehr wohl weiß um die Macht dieser Bilder und um das dahinterstehende Leid. Und die USA müssen ja auch in irgendeiner Weise ihre Balance zu dem, was man den globalen Süden nennt, oder zu den arabischen Partnern halten. Also Israel ist hier, fällt hier auch den USA gewisserweise in den Rücken, wenn man zwar auf der einen Seite fordert, mehr Munition, mehr Waffen, mehr Flugzeugträger, und die USA liefern all das, aber dann gewisse Regeln in keiner Weise mehr einhält. Und humanitäres Völkerrecht gilt unter allen Umständen. Also natürlich muss man immer wieder in Erinnerung rufen, was ist am 7. Oktober passiert. Und ja, es gibt die Geiseln und es wird auch von Hamas-Seite Recht gebrochen. Aber im humanitären Völkerrecht ist es eben so, dass dann keine Reziprozität gilt, sondern dass humanitäres Kriegsvölkerrecht gilt unter allen Umständen. Und nur weil die eine Seite Zivilisten beschießt oder Krankenhäuser für was auch immer nützt, darf es die andere Seite nicht. Also das ist ein Grundsatz, der älter ist als die UNO und der vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 19. Jahrhundert und dann später darüber hinaus über diversen, auch St. Petersburger Kriegsvölkerrechtskonferenzen immer mehr ausgearbeitet wurde. Aber wir waren 100 oder 150 Jahren weiter und die Kriegsführung war vielleicht damals unter Anführungszeichen fast empathischer, weil erinnern wir uns, die Großzahl der Opfer des Ersten Weltkrieges waren Kombattanten, waren Soldaten, wie auch die große Mehrheit der Gefallenen in der Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine beziehungsweise dahinterstehender NATO, die Großzahl sind Militärs, es ist nicht Zivilisten. Hier haben wir eben diese grauenhafte Situation. Wie es sich um die Spitäler verhält, ob es in irgendeiner Weise noch so etwas wie eine Grundversorgung geben kann und wenn es nur um Wasser und Strom geht, niemand weiß es. Mittlerweile sind, glaube ich, auch nicht nur die UNO ist abgezogen, also die hat ihre Aktivitäten aufgegeben, das wurde ja mehrfach angekündigt, sondern nachdem 110, glaube ich, UNO-Mitarbeiter ermordet worden waren, sondern auch sämtliche Berichterstatter. Also man sieht die Trümmer des ehemaligen Agence France-Presse-Büros, man sieht die Trümmer von Al Jazeera-Büro, also all diese TV-Büros wurden ja auch zerstört. Und es sind schon sehr, sehr viele Journalisten zu Tode gekommen. Also mittlerweile wird der Gazastreifen zu einer völligen Terra Incognita. Jetzt werden Flugzettel verteilt von der israelischen Armee an die Bevölkerung des Gazastreifens, die aus dem Norden in Richtung Süden geflohen waren. Nord-Süd, da sprechen wir hier von einigen Dutzend Kilometern. Ja, das ist ein Mini-Territorium, dieser Gazastreifen. Man warnt sie also vor neuen Beschießungen. Es werden ja laufend auch Flüchtlingslager beschossen und Konvois. Sie sollten sozusagen den Süden räumen. Und da fragen sich natürlich nicht nur die Betroffenen, sondern auch Beobachter, ja, wohin denn? Ja? Also sollen jetzt zeitweise oder dauerhaft auf ägyptisches Staatsgebiet, das ist die einzige Fluchtmöglichkeit, schwer zu sagen. Also die UNO wird absolut im Regen stehen gelassen. Die einzigen, die sich hier für die UNO noch also klare Stellung beziehen, ist die Schweizer Regierung. Die US-Regierung weiß um den Eiertanz, den sie hier zu bewältigen haben. Vielleicht als letzter Punkt zu diesem grauenhaften Thema Israel-Palästina. Teheran verhält sich in teilweise sehr kryptischen Aussagen, die Interpretationen in alle Richtungen offen lassen. Der Hisbollah-Chef gab noch eine Rede vor ein paar Tagen, es war seine zweite große Rede, aber ob die Hisbollah vom Libanon aus nun in einem größeren Umfang sich einschalten und Stellung beziehen für die Palästinenser, es deutet wenig darauf hin im Moment.
Ja, und wenn ich mir das so anhöre, Ihre Ausführungen, dann stellt sich mir schon irgendwie die Frage, warum da keiner der westlichen Staaten, die ja immer die wertegeleitete Außenpolitik als eines ihrer Aushängeschilder betonen, warum da nicht der Ruf nach Sanktionen gegenüber Israel kommt, denn wir erinnern uns ja auch noch an den Ukraine-Krieg, der ja auch noch weiterläuft, wo westliche Politiker jetzt mittlerweile in dieser Woche das 12. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet haben. Westliche und vor allem auch deutsche Politiker sprachen von einem Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sie sprachen von Kriegsverbrechen, die Russland begeht. Und jetzt gleichzeitig haben wir hier innerhalb von nicht mal 6 Wochen über 11.000 Tote, fast 5.000 davon Kinder, die UN, die ihre Arbeit beendet und über 100 tote Mitarbeiter beklagt. Aber gleichzeitig kommt da nichts von den westlichen Staaten hinsichtlich einer Verurteilung des israelischen Vorgehens. Wie erklären Sie sich das, Frau Kneißl? Oder ist es überhaupt zu erklären? Gibt es dafür Ansätze?
Es lässt einen wirklich mit Staunen zurück, ja. Weil vielleicht auch eine kuriose Zusammenfall von Daten vor einigen Tagen hat das Internationale Olympische Komitee bestätigt, dass russische Sportler nicht an den Olympischen Spielen 2024 in Paris mitwirken dürfen. Ich hatte diese Woche einen Post, und ich erwähne das deswegen, also Sportsanktionen, wo gezeigt wird, wie israelische Athleten, die unterwegs waren zu einem Wettbewerb zu europäischen, weiß ich, waren es Handballmeisterschaften, es war irgendein Europawettbewerb, um gegen den Kosovo zu spielen, und sie kamen unter Beschuss am Weg zum Flughafen. Und ich hatte das gepostet, da haben sich eher mit dem, ich habe nichts dazu geschrieben, aber ich glaube, es dem aufmerksamen Leser, der musste stutzig werden. Da passiert das, was passiert, und israelische Athleten fliegen zu einem europäischen Mannschaftswettbewerb nach Europa, um gegen den Kosovo zu spielen. Also zeitgleich, es war, glaube ich, fast am selben Tag, hat das Internationale Olympische Komitee gesagt, russische Sportler dürfen nicht an den Olympischen Spielen mitwirken. Und das ist jetzt nur ein Aspekt der Sanktionen. Ja, gegen Russland wurden ja, ich glaube, 17.000 Sanktionen gefasst. Diese Woche auch das 12. Sanktionenpaket jetzt weiter diskutiert, Diamanten, Nähseide und so weiter. Akademische Sanktionen, Sportlersanktionen, Künstlersanktionen, das alles ist für mich nicht nachvollziehbar angesichts dessen, was eben jetzt auch bezüglich eben dem Vorgehen der israelischen Armee abläuft. Und ja, es lässt einen stutzig zurück. Eine rationale Antwort hat man darauf nicht. Mir fehlt sie zumindest. Und wir sind schon längst über die Bezeichnung Doppelstandards hinaus. Also es ist ja, es fehlen die Referenzen.
Ja. Aber einer, der immer wieder ganz klar ausspricht, was aus seiner Sicht da unten schiefläuft, ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der jetzt auch zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung dieses Podcasts in Deutschland zu Staatsbesuch ist. Er hat jetzt in einer Rede im türkischen Parlament Israel als Terrorstaat bezeichnet und hat dem Land Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen. Israel verstoße in dem Palästinenser gegen das Völkerrecht und begehe Kriegsverbrechen, sagte er. Ja, wie blicken Sie denn da auf diese doch sehr kontroversen, nenne ich sie jetzt mal, oder brisanten Aussagen von Erdogan, und wie blicken Sie auch auf den Staatsbesuch jetzt hier in Deutschland?
Ja, der türkische Staatspräsident nimmt sich hier kein Blatt vor den Mund, wird aber teilweise, würde ich sagen, in der Region nicht ganz so ernst genommen. Weil noch vor wenigen Monaten, meiner Erinnerung nach, war es Frühsommer, Spätfrühling, als die neuen bilateralen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei, die lange belastet waren, neu belebt werden sollten. Also es gab einen Botschafteraustausch, es gab viele Abkommen, um diese bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene zu hieven. Ob zwar gerade das Jahr 2022 zum blutigsten Jahr gehörte, wenn es um den Tod von Palästinensern im Westjordanland zum Beispiel ging. Also das hat viele stutzig gemacht in der Region, und man fragte sich ja, also was will jetzt die Türkei? Bekennt sie sich hier zur palästinensischen Sache, wie beispielsweise 2008, 2019, glaube ich? Da hat Erdogan sich sehr, sehr hoch aufgespielt und so stark sich engagiert für die Palästina-Problematik. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere unter den Zuhörern noch an das Schiff Marmara, glaube ich, war es. Da ging es eben auch um den Bruch der Gaza-Blockade, die damals verhängt war. Und da wollte man Hilfsgüter eben, ja, ich glaube, es ging Richtung Gaza bringen. Da waren große Spannungen. Und damals, das liegt jetzt so 15, 18 Jahre zurück, sagte auch die PLO an die Adresse Erdogans, bitte, das ist unser Thema, mischen Sie sich da nicht ein, das gehört uns. Ja, also es war so die Zeit, als die türkische Regierung unter dem weiteren Titel neo-osmanische Außenpolitik also sehr, sehr vieles hier für sich beanspruchen wollte, geradezu usurpierte. Und daher habe ich fast den Eindruck, dass Präsident Erdogan, der ein schlauer Fuchs ist, der einen tiefsitzenden politischen Instinkt hat, der weiß, wenn er auch sehr harten Tobak spricht, warum er das wann wo sagt. Und diese Parlamentsrede war wohlgefeilt vorbereitet. Sie fügte sich zwischen Riesendemonstrationen in Istanbul. Also ich glaube, die allergrößten Pro-Palästina-Demonstrationen fanden in Istanbul statt. Da waren Millionen Menschen auf den Straßen. Und er nahm also sich kein Blatt vor den Mund, wie sie sagten, und nannte Israel einen Terrorstaat, was harter Tobak ist, angesichts der Tatsache, dass man mit eben diesem Staat, mit eben dieser Regierung, es gab ja keinen Regierungswechsel, eigentlich noch vor ein paar Monaten eitel wonne Heiterkeit war.
Ja, und auch im Westen hat sich jetzt der erste Politiker kritisch zu Wort gemeldet, nämlich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Er sagte in einem Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC, ich zitiere ihn einmal, es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wies den Vorwurf von Macron selbstverständlich umgehend zurück und sagte, dass die Verantwortung für das Leid der Zivilisten bei der Hamas liege und natürlich nicht bei Israel. Das schrieb er bei Twitter bzw. X, wie es jetzt heißt. Wie sehen Sie da diese Kritik von Macron? Meinen Sie, dass das jetzt vielleicht den Stein ins Rollen bringen wird und der ein oder andere westliche Politiker sich dieser Kritik anschließen wird? Oder sehen Sie das anders, Frau Knall?
Ich wage auch zu behaupten, also ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, weil ich kenne natürlich nicht die ganz persönlichen Beweggründe für Emmanuel Macron, warum er das getan hat, aber es zählen nicht bei solchen Aussagen nie die persönlichen. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt aus ernstem Mitgefühl für die Opfer tat, sondern Macron musste hier Stellung beziehen als der Staatschef eines Landes, wo auch eine sehr, sehr große arabischstämmige, muslimische Bevölkerung vorhanden ist, mehrere Millionen Menschen, und wo zeitgleich auch die größte jüdische Diaspora außerhalb Israels lebt in Europa. Also es ist für ihn auch eine Frage, den Balanceakt zu treffen aufgrund der Demografie des Landes. Also ich wage mal zu behaupten, dass Macron das nicht tat, weil es ihm jetzt um die Menschen ging, sondern Macron tat dieses angesichts der Demografie in Frankreich.
Ja, Frau Kneißl, und lassen Sie uns das Thema Israel-Palästina an der Stelle jetzt auch zunächst für diese Woche zu den Akten legen und den Blick weiten und rüber auf die andere Seite des Atlantiks schauen, in die USA, denn dort war diese Woche der chinesische Staatschef Xi Jinping vor Ort. Dort hat er sich mit US-Präsident Joe Biden am Rande des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaftstreffen in San Francisco getroffen, und sie haben dort eine Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften ihrer Länder geeinigt. Das war so die Schlagzeile, die danach in den westlichen Medien auf den Titelbildern zu finden war. Biden stellte bei diesem Treffen wiederholt klar, dass sich die USA mit der Volksrepublik China im Systemwettbewerb befinden. Xi wiederum stört sich an dieser Sichtweise der Beziehungen und plädierte für eine multipolare Weltordnung. Er sagte, der Planet Erde sei groß genug, dass beide Länder erfolgreich sein könnten und der Erfolg des einen auch eine Chance für den anderen sein könnte. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dieses Treffen der beiden Staatsmänner verfolgt?
Ja, hochinteressant. Also es gibt Stimmen, die sagen, das ist jetzt die Wiederannäherung, das neue große Kapitel wird aufgeschlagen, nachdem es jahrelang also schwere Verstimmungen gab. Und andere wiederum meinen, Xi habe hier sozusagen den Balanceakt klassischer Diplomatie gewählt, den US der US-Regierung, der US-Bevölkerung auch Rosen gestreut in seiner wirklich bemerkenswerten Rede, die er vor US-Konzernen bei einem großen Abendessen rund um diese Asia-Pacific Economic Conference hielt. Aber ich habe jetzt seine Rede, fast, ich glaube, 25, 30 Minuten, ich habe sie mir angehört. Es ist auf YouTube einsehbar und es ist fast eine Art Liebeserklärung an das US-amerikanische Gegenüber, wo er lange ausholt um die Anfänge dieser bilateralen Neubeginns Anfang der 1970er Jahre, Nixon-Reise nach Peking, Mao in Washington, Panda-Diplomatie, Ping-Pong-Diplomatie. Also die Pandas sind ja nicht zu unterschätzen. Es wurden jetzt Pandas aus einem amerikanischen Zoo, ich glaube, es war ohnehin Washington, die ja immer nur zur Miete, also die werden nicht übernommen, die gehen nicht ins Eigentum des Gastlandes übrigens, und die werden immer nur geliehen und dann wieder zurückgeholt. Und Xi versprach also auch neue Pandas für die US-Zoos, was nicht zu unterschätzen ist. Also das ist jetzt nicht nur von einer tierbegeisterten Karin Kneißl die Fußnote, sondern das ist nicht zu unterschätzen. Das hat immer eine diplomatische Dimension gehabt in den chinesischen US-Beziehungen. Aber er ging sehr, sehr weit und es gab stehende Ovationen der größten amerikanischen Konzerne, die dort saßen. Also von BlackRock über Microsoft, you name it, you have it. Also die waren alle dort und waren sehr froh, dass der chinesische Staatspräsident ihnen seine Gunst schenkte. Es ist, würde ich mal sagen, eine ziemlich interessante, jetzt rein aus analytischer Sicht, wirklich sehr, sehr interessante Entwicklung, wenn wir das Ganze mal als Dreiecksbeziehung betrachten. Ja. Xi war im März in Moskau, Präsident Putin war vor einigen Wochen in Peking und da wurde neulich also diese sehr enge bilaterale Beziehung zwischen den beiden Staaten in allen Einzelheiten, also was auch Rohstoffe, Zusammenarbeit im BRICS, in der Shanghai Cooperation Organization für eine Entdollarisierung und so weiter vorangeht. Also da sind die Beziehungen wirklich schon sehr institutionalisiert und vorangeschritten. Übrigens, während wir hier sprechen, läuft auch ein großes russisch-chinesisches Forum in Shanghai, des Waldai-Clubs, das viel von dem auch weiter aufgreift und weiterentwickelt. Also die Universität, an der ich hier tätig bin, hat einen Pivot to Asia, also auch im akademischen Bereich. Das heißt, es sind ja sehr, sehr enge Beziehungen, nicht zu einer, sondern zu mehreren chinesischen Universitäten auch bereits seit Jahren befindlich. Das begann lange vor 2022. Und also da haben wir diese sehr dichte Besuchsdiplomatie und die vor allem institutionalisierten Beziehungen, das intensive Vertrauensverhältnis zwischen dem Präsidenten Putin und Xi, die sich, glaube ich, mittlerweile fast 45 Mal getroffen haben. Und dann haben wir dieses doch sehr durchwachsene Verhältnis Peking-Washington, das unter Trump besonders litt und wo auch ein Biden mit genau denselben Parolen angetreten hatte, wie Trump sich verabschiedete. Nämlich Richtung Wirtschaftskrieg und Chinesen sind sozusagen per Definition gefährlich im IT-Bereich. Die Frage der Halbleiter, Mikrochips und so weiter. Also da läuft vieles doch mit Stolpersteinen. Die Rede von Präsident Xi Jinping war nicht ohne. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen nur freundliches Protokoll und Gesten waren oder ob das alles ernst gemeint ist, aber es ist eine interessante Dreiecksbeziehung Moskau, Peking, Washington und Peking, darf man auch nicht vergessen, ist der wichtigste Gläubiger der USA, auch wenn sie schon seit Jahren also keine neuen Staatsanleihen der USA kaufen, aber wir haben eben diese widersprüchliche Situation, dass die noch Nummer eins der größte Schuldner bei der Nummer zwei ist, eben China. Und das schafft eine ja, eine gewisse schwierige Balance in der Beziehung. Also wir werden sehen, inwieweit in dieser Herausbildung einer multipolaren Welt, welche Pole hier wirklich ins Gewicht fallen. Werden es diese drei Hauptstädte sein? Oder wird es auch Teheran sein? Wird es Brasilien sein? Also die Multipolarität ist im Werden. Und es wird sicherlich keine G2 geben, wie das noch vor 15 Jahren oft hieß. Also da war von G-America die Rede, China America. Das war ein Wortspiel, das zu Beginn der Nullerjahre existierte, dann mit der Wirtschaftskrise 2009 aufhörte. Es steht für China allerhand am Spiel, weil natürlich China als die Lokomotive der Weltwirtschaft von den vielen Unsicherheiten, ob das jetzt Kriege sind, die im Westasien, Nahen Osten stattfinden, oder Handelskriege, oder der schon seit 10 Jahren währende Krieg in der Ukraine. Das alles belastet natürlich auch die Perspektive für China, weil China will Frieden, und das nehme ich Ihnen auch völlig ab, ja. Also das ist kein ideologischer Wortschatz, sondern China will Handel treiben und China will wachsen, und China will auch die Versprechungen einlösen, die es gegenüber seiner eigenen Bevölkerung halten will und muss. Und dazu gehört auch eine Wirtschaftsperspektive und auch eine gesellschaftspolitische Perspektive, die Menschen bei Stange hält. Und das ist in friedlichen Bedingungen leichter, als wenn jetzt es an allen Ecken und Enden kracht.
Ja, und da könnte man meinen, dass nach so einem Treffen die Beziehungen zwischen China und den USA sich erstmal womöglich ins positive Licht wieder rücken, wenn da nicht der US-Präsident wäre, der am Ende der Pressekonferenz die Bühne verlassen hat. Daraufhin hat ihn ein Journalist gefragt, ob er denn Xi Jinping immer noch einen Diktator nennen wolle, und Biden antwortet tatsächlich, er ist ein Diktator in dem Sinne, dass er ein kommunistisches Land anführt, das auf einer Regierungsform basiert, die sehr anders ist als unsere. Man kann sich dazu auch das Video ansehen, und es ist sehr spannend zu sehen, dass er in dem Moment, wo er diesen Satz ausspricht, ganz irritiert und schockiert in die Kamera rein blickt. Chinas Außenministerium hat sich jetzt auch schon zu diesem, nennen wir ihn mal, diplomatisch Zwischenfall geäußert und hat Bidens Aussage unter scharfe Kritik gestellt. Während eines Briefings erklärte Mao Ning, die Sprecherin des Ministeriums, und sie sagte, eine solche Meinung sei völlig falsch und stelle eine rücksichtslose politische Manipulation dar. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesem im weiteren Verlauf und zu dieser Aussage? War das tatsächlich seine Intention, oder ist ihm das einfach mal so rausgerutscht?
Also er ist ja ein Mann der großen Worte, der große Sprüche klopft, und Biden ist sehr wohl dafür bekannt, dass er ein Leben lang riesige Fettnäpfchen nicht ausgelassen hat. Vielleicht haben einige unserer Zuhörer auch das Video gesehen, das heute Freitag viral ging, also wo Außenminister Blinken in sich zusammenfällt, als eben dieser Satz fällt. Also man hat das Gefühl, ein Vater oder eine Mutter hat das unerzogene Kind nicht im Griff. Und das ist, ich weiß, ob es jetzt wirklich mit seiner offensichtlichen Demenz zu tun hat, ob er da klar im Kopf war, also das sagt es schwierig zu sagen. Aber ich glaube, das, was von chinesischer Seite begriffen wurde schon längst, ist, dass die Ansprechpartner sind für die chinesischen Staatsunternehmen nicht das Weiße Haus, sondern das sind eben die großen Akteure, wo es um sehr viel mehr geht. Ja, das sind eben die technischen Konzerne, und China bewegt sich natürlich im Moment auch auf unsicherem Boden, weil sich ja nicht nur geopolitisch so viel dreht, sondern auch eben technisch. Und ein wesentlichen Part in dieser ganzen Wende hat die künstliche Intelligenz. China ist hier für manche bereits der Champion, also hat verfügt über relativ weitreichende Forschung und auch Umsetzung, aber braucht dafür vielleicht doch auch den einen oder anderen Partner, um zu testen oder um in diesem Bereich weiterzukommen. Und die Verwobenheit der US-amerikanischen Konzerne mit den chinesischen ist einfach eine sehr, sehr intensive. Also die wird man so rasch nicht entwirren können. Was aber natürlich bei einem solchen Treffen und bei all dem, was wir bereits jetzt besprechen, offensichtlich ist, da spielt kein europäischer Akteur mit. Also wenn wir uns jetzt wieder auf das zurück zu besinnen und wir machen einen Podcast in deutscher Sprache für ein europäisches, deutschsprachiges Publikum. Die Europäer öffnen sich seit bald 2 Jahren ständig eine Front gegen China. Also China wird mittlerweile als systemischer Rivale bezeichnet. Mit China zusammenarbeiten geht gar nicht. Und ich würde sagen, als Schlusssatz zu dieser Thematik, die US-Amerikaner, vor allem die Unternehmen, aber auch die Regierung, jetzt mal mit der Ausnahme von Präsident Biden abgesehen, verhalten sich hier viel schlauer und pragmatischer, als das irgendeine deutsche Bundesregierung oder die Europäische Kommission in ihrer Gesamtheit tut.
Und das können wir auch gerne als den Schlusssatz für unseren heutigen Podcast nehmen, für unsere 42. Folge schon. Frau Kneißl, war wie immer eine Freude mit Ihnen und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wohl auf und bis nächste Woche.
Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Gästen auch einen angenehmen Sonntag und hoffentlich eine friedlichere Woche als die zuletzt verlaufenen.
Ja, auch von meiner Seite an alle Zuhörer vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.